Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Mein Name ist Chris und ich bin euer Host. Im Konzeptwerk arbeite ich zum Thema Wirtschaft und Care. In dieser zweiten Staffel von Danke für nichts spreche ich mit tollen GästInnen über verschiedene Aspekte von Care-Arbeit und gewerkschaftlicher Organisierung. Und wir blicken heute auf die Arbeitsbedingungen von Trans-SexarbeiterInnen. Am 2. Juni 1975 besetzten über 100 SexarbeiterInnen die Kirche Saint-Nizier in Lyon. Der 2. Juni wurde danach zum Internationalen Hurentag. Erst ein Aktionstag, also ein Tag, an dem SexarbeiterInnen und ihre Verbündeten mit unterschiedlichen politischen Aktionen für mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Doch unter welchen Bedingungen arbeiten Trans-SexarbeiterInnen, die unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen, aktuell in Deutschland? Welche Gruppen gibt es gerade, die gewerkschaftsähnliche Unterstützung leisten? Und was verbessert die Arbeitsbedingungen von Trans-Sexworkern ganz konkret? Über diese Fragen habe ich mit Schotter von der Initiative Trans-Sexworks gesprochen. Trans-Sexworks ist eine von Trans-SexarbeiterInnen organisierte Peer-to-Peer-Unterstützungsstruktur und ein Netzwerk von und für Trans-SexarbeiterInnen. Doch bevor ihr mehr darüber erfahrt, was es mit dem Lastenfahrrad von Trans-Sexworks und dem Trans-Sexworks-Dinner auf sich hat und wie Gentrifizierung die Bedingungen von Community-Bildung beeinflusst, geht's jetzt erst einmal los mit den News.
Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
Als erstes geht es heute um den Fonds sexueller Missbrauch, kurz FSM, der von der aktuellen Bundesregierung massiv zusammengespart wird. Laut Eigendarstellung gewährt der Fonds seit 2013 bedarfsgerechte und niedrigschwellige Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen von sexualisierter Gewalt in der Kindheit und Jugend. Seit Mai 2013 können Betroffene verschiedene Sachleistungen in Höhe von bis zu 10.000 Euro beantragen, um die Folgewirkungen der sexualisierten Gewalt zu mindern. Diese Leistungen können zum Beispiel eine Verlängerung von Psycho- oder Physiotherapien, medizinische Dienstleistungen oder Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen umfassen. Der Fonds tritt dort ein, wo die Krankenkassen nicht zahlen, dort, wo gesetzliche Leistungen teils erhebliche Lücken aufweisen. Somit füllt er ein Loch der staatlichen Fürsorgepflicht. Doch das niedrigschwellige System zur Unterstützung von Betroffenen steht vor dem Aus. Im März 2024 forderte der Bundesrechnungshof die Einstellung des Fonds, da die Bewilligung und Auszahlung der Leistungen nicht haushaltsrechtskonform seien. Nach Bekanntgabe einer Einreichungsfrist für Erstanträge durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend bis zum 31. August 2025 und ein maximales Auszahlungsende bis Ende 2028 folgte am 24. Juni 2025 der nächste Schlag. Das Bundesministerium gab bekannt, dass in den letzten Monaten so viele Anträge eingegangen seien, dass die Mittel nun ausgeschöpft wären. In der Mitteilung heißt es: Nach derzeitiger Prognose können Erstanträge mit dem Eingangsdatum ab dem 19. März 2025 nicht mehr bewilligt werden. Das Bundesministerium fordert Betroffene auf, keine Erstanträge mehr zu stellen. Es gibt keine Anschlusslösung. Hintergrund ist der aktuelle Sparhaushalt der Bundesregierung und fehlende Priorisierung des Schutzes von Betroffenen von Seiten der Bundespolitik. Sowohl die alte Bundesregierung und die ehemalige Familienministerin Paus werden dafür kritisiert, dass sie trotz Aufforderung des Bundesrechnungshofs weder ein tragfähiges neues System entwickelt hätten, noch die finanziellen Mittel bereitgestellt hätten. Doch ebenso trägt die aktuelle Bundesregierung hier Verantwortung dafür, dass Betroffene nun ohne staatliche Unterstützung dastehen. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD hieß es noch, den Fonds sexueller Missbrauch und das damit verbundene ergänzende Hilfesystem führen wir unter Beteiligung des betroffenen Beirats fort. Doch im aktuellen Haushalt ist kein Geld für den Fonds vorgesehen. 5 Fachorganisationen für Betroffene sexualisierter Gewalt üben scharfe Kritik am rückwirkenden Antragsstopp beim Fonds sexueller Missbrauch. Sie schickten ein Schreiben an den Koalitionsausschuss und fordern darin, die Hilfen zu erhalten und die dafür nötigen Mittel im Bundeshaushalt bereitzustellen. In den Shownotes findet ihr den Link zu einer Petition, die den Fonds erhalten will. Als zweites geht es heute um den Streik der KollegInnen in der Branche Textile Dienste. Bundesweit sind darin mehr als 23.000 Menschen tarifgebunden beschäftigt. Sie arbeiten in Großwäschereien, in denen Textilien zum Beispiel für Krankenhäuser, Pflegeheime, Gastronomie und Berufsbekleidung gereinigt wird. Damit sind sie für den Erhalt von essentieller Infrastruktur unverzichtbar. Eine Kollegin berichtet: Unsere Arbeit ist körperlich extrem belastend. Wir brauchen eine Perspektive, um gesund in Rente zu kommen. In Sachsen wurden von der IG Metall in den letzten Wochen unter anderem die Beschäftigten der Großwäscherei Elis in Striegestal zum Streik aufgerufen. Nach 4 Verhandlungsrunden gab es dann ein Verhandlungsergebnis. In einer Urabstimmung bis zum 15. Juli konnten KollegInnen darüber entscheiden, ob sie das Paket annehmen wollen. Dies ist der Fall. Somit gilt: Ab September 2025 gibt es eine dauerhafte Entgelterhöhung von 2,1%, mindestens aber 60 Euro. Ein Jahr später folgen weitere 2,5%, mindestens 70 Euro. Die Auszubildenden erhalten ab September 2025 60 Euro mehr Ausbildungsvergütung, ab September 2026 weitere 70 Euro mehr. Auch die tarifliche Altersteilzeit soll fortgeführt und verbessert werden. Die Laufzeit des Tarifabschlusses beträgt 21 Monate. An den Streiks der letzten Wochen hatten sich 5.500 Beschäftigte beteiligt. Mehr Infos zu der Tarifbewegung Textile Dienste findet ihr in den Shownotes. Weiter geht es jetzt mit dem Schwerpunktthema unserer Folge: Transsexarbeit und Strategien für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von TranssexarbeiterInnen. Kürzlich fanden in Leipzig in Erinnerung an das eingangs erwähnte 50-jährige Jubiläum der Besetzung in Lyon von SexarbeiterInnen verschiedene Lesungen, Vorträge und Performances in der Peterskirche statt. Ich habe mehrere dieser Veranstaltungen besucht. Bei einer Podiumsdiskussion war auch Professor Katrin Schrader dabei. Sie hat zusammen mit Undine de Riviere den Artikel »Sexarbeit ist Care-Arbeit, das spüren viele« geschrieben. Darin schreiben sie: »Sexarbeit ist, wie alle außergewöhnlichen Berufe, kein Job für jeden und jede. Um in ihm erfolgreich zu sein, braucht es neben den berufsspezifischen Kenntnissen eine Zugewandtheit zu den Menschen und eine positive Einstellung zu Sexualität im Allgemeinen und zum eigenen Körper im Besonderen. Der wichtigste Aspekt professioneller Sexarbeit ist die Emotionsarbeit, also das Erzeugen, Verändern und Verstärken von Stimmungen und Gefühlen bei den KundInnen, aber auch bei der Dienstleisterin selbst. In jeder Dienstleistung wird diese Form der Arbeit geleistet, indem die Beschäftigten ihre Gefühle bewusst beeinflussen, um ihre Aufgabe erfüllen zu können und sie damit den betrieblichen Erfordernissen unterwerfen. Und wie ein männlicher Sexarbeiter in der Schweizer Fabrikzeitung schreibt: Sexarbeit ist also auch Care-Arbeit. Und wie andere Care-Berufe beinhaltet Sexarbeit viel unbezahlte Arbeitszeit und erfährt zu wenig Wertschätzung. An diese Gedanken zu Sexarbeit als Care-Arbeit schließen wir mit dieser Folge an. Denn in der Care-Debatte geht es selten um die Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen. Noch seltener um die von Trans-SexarbeiterInnen. Auf der Veranstaltungsreihe in der Peterskirche Anfang Juni habe ich auch wieder einmal gemerkt, ich selber kann und will noch so viel lernen von SexarbeiterInnen. Denn verschiedene Arbeitsbereiche bringen auch verschiedene Arbeitsbedingungen mit sich. Und unterschiedliche Positionierungen von SexarbeiterInnen beeinflussen auch Zugänge zu Beratungen und zu bestimmten Arbeitsorten. Darum geht es jetzt auch im Interview mit Schotter von der Initiative Trans Sex Works. Viel Spaß beim Zuhören.
Dir gefällt dieser Podcast und unsere Arbeit? Dann unterstütze uns jetzt. Werde Förderin des Konzeptwerks. Deine Dauerspende ermöglicht uns, unabhängig und unbequem zu bleiben. Spende jetzt auf unserer Website unter knoe.org. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen beim Interview und schön, dass du da bist, Schotter.
Dankeschön.
Wie bist du gerade hier und welche Care-Arbeit hast du heute schon gemacht?
Ja, ich bin heute auf jeden Fall ein bisschen müde und low energy. Ich habe heute 3 Stunden lang meine Nägel gemacht. Ich weiß nicht, ob das zählt. Und ich habe in Community-Chats geschrieben. Ich habe mit Kunden Kontakt gehabt, was finde ich auch Care-Arbeit ist, unglücklicherweise. Und mit einer befreundeten Person telefoniert über die Struggles von der Person. Das war, würde ich auch sagen, Care. Ja.
Echt einiges passiert bei dir heute. Mhm. Irgendwie fühlt sich noch sehr, sehr an wie Mittag bei mir. Aber ja, und jetzt auch nochmal so für alle HörerInnen. Ja. Kannst du dich einmal vorstellen?
Ja, ich bin Schotter, ich benutze er oder they und ich bin heute hier als Teil von Trans Sex Works, einer Gruppe aus Berlin.
Ja, wir freuen uns ganz so, dass du da bist. Und diese Staffel des Podcasts dreht sich ja um feministische Gewerkschaftsarbeit. Mhm. Was verstehst du darunter und was ist das für dich?
Wow, ich finde, das ist so eine riesige Frage. Ich kann mal versuchen zu assoziieren, aber das Erste, was mir einfällt, ist so, wie schwierig das ist. Also, dass man erstmal vielleicht, also ich finde, es gibt so 2 Teile von dieser Frage. Das eine ist feministische Gewerkschaftsarbeit vielleicht mit Menschen, die schon in Gewerkschaften sind und das eben auf feministische Weise, also antipatriarchal und dass zum Beispiel, ja, Leute sich besser organisieren können, auch wenn sie Kinder- und Pflegeverantwortung haben und solche Themen. Also das ist irgendwie das eine, fast noch einfacher zumindest für mich zum Denken. Und das andere ist irgendwie, was würde eigentlich alles dazugehören oder so? Also wenn wir ein feministisches Verständnis von Arbeit haben, ja, also es war ja schon diese Eingangsfrage mit Care und so, wie soll man das alles damit reinkriegen? Ist für mich, ja, finde ich echt anspruchsvoll. Und sonst fallen mir noch ein, so historisch bestimmte Frauenstreiks zum Beispiel.
Also ich finde es gerade spannend, diese Zweiteilung von dir zu hören, weil ich bei der zweiten auch nochmal dachte, du meinst ja, die erste kannst du viel besser greifen. Mhm. Und das zweite ist so ein bisschen, wie kann man denn alle Care-Arbeitenden oder mit denen so zusammenkommen oder arbeiten oder sich organisieren? Ich glaube, das ist eine Frage, die uns auch durch die Staffel bewegt und beschäftigt. Ja. Ja, jetzt wollen wir direkt noch einsteigen in so die Care-Arbeit, mit der du viel zu tun hast auch, bei Trans Sex Work, aber auch sonst. Und zwar ist die Frage erstmal, wie definierst du Sexarbeit und was umfasst alles Sexarbeit?
Also ich würde sagen, Sexarbeit ist sexuelle Tätigkeiten oder vielleicht auch Tätigkeiten, die, naja, mit Sexualität zu tun haben, vielleicht nicht, aber die so für Erfüllung von Lust oder sowas da sein sollen und die in irgendeiner Form entlohnt werden oder wo es halt eine Seite gibt, die dafür was bekommt und das dann tut und die andere Seite dafür bezahlt und das erhält oder so. Und was da alles dazu gehört. Also ich finde auch, das kann man irgendwie auf 2 Seiten, in 2 Teilen beantworten, weil einerseits würde ich sagen, wenn wir jetzt über so Organizing und so weiter sprechen oder so Sexworker-Bewegung, dann kann man aufzählen, was dazu gehört, beispielsweise Online-Sexwork, Pornos, straßenbasierte Sexarbeit, Bordell, Straßenstrich, Stripclub, Sugar, Baby, alle möglichen, also so die ganzen Berufe kann man sozusagen aufzählen. Ich habe auch bestimmt viele vergessen. Und andererseits finde ich das aber auch immer interessant, aber man muss auch vorsichtig sein. Ich finde es trotzdem interessant zu erforschen, wo vielleicht sehr, sehr viele Menschen sexuelle Arbeit leisten müssen auch, also in Dienstleistungsberufen zum Beispiel, die nicht so gelabelt wird oder wo vielleicht auch zum Beispiel dass man in Beziehungen ist, um nicht wohnungslos zu sein oder sowas. Also das ist ja auch eine Form von sexueller Arbeit für dann Sicherheit oder so, die aber nochmal anders vielleicht funktioniert oder es ist dann noch schwieriger, das zusammenzukriegen, als um sich zu organisieren oder so. Es ist ja auch die Frage, ob Leute sich selber als Sexarbeitende begreifen. Also gibt auch da sehr geteilte Meinungen.
Danke für so das Aufzählen. Das fand ich irgendwie gerade ganz spannend, weil ich glaube, ich dachte selber erstmal auch an so Bordell, Stripclub und so weiter. Aber was der zweite Aspekt deiner Antwort, den finde ich gerade irgendwie ganz interessant. Ja, meine Frage wäre auch so, in Bezug auf eure Gruppe, in Bezug auf Trans-Sex-Works, fokussiert ihr euch innerhalb der Gruppe auf einen Beruf oder auf mehrere oder geht es um ganz verschiedene Formen von Sexarbeit? Mhm. So was arbeitet ihr da?
Unsere Gruppe hat so verschiedene Strukturen. Es gibt so die Peer-Struktur, wo halt die Leute, die da drin sind, wir sind halt Trans-Sexarbeitende, also beides quasi immer und sind total unterschiedliche Formen vertreten, also online, Full-Service, alles Mögliche und das fluktuiert ja auch. Also Leute machen auch sehr verschiedene Sachen gleichzeitig oder mal das und gegründet oder ein wichtiges Zentrum von unserer Arbeit ist auch straßenbasierte Sexarbeit in Berlin, also in einem bestimmten Ort. Und gleichzeitig, also ja, gegründet wurde Trans-Sex-Works von einer Person, die halt selber Trans-Sexarbeiterin ist oder war und die anderen Trans-Sex-Worker auf dem Straßenstrich kennengelernt hat und halt so war, okay, krass, wir müssen uns irgendwie organisieren. Und sie hat dann auch zeitlang dort auf dem Strich gearbeitet, obwohl sie eigentlich sonst gar nicht dort gearbeitet hätte, aber um so die Beziehungen zu knüpfen und um sich kennenzulernen und so. Dann wurde angefangen, so Community Organizing zu machen mit den Personen, die da arbeiten. Also vielleicht auch der Trans-Begriff ist halt wirklich so total der Überbegriff, weil das Leute sich super unterschiedlich definieren. Transgender, transsexuell, transvestitisch und so weiter. Also das will ich nur so mit benennen, dass man das nicht immer so über einen Kamm scheren kann. Genau, und es gibt halt in Berlin in so Kurfürstenstraße und so weiter, wo ja auch viel Straßensexarbeit ist, gibt es halt eine Straße, die Frobenstraße, wo so die Leute unter diesem Trans-Umbrella arbeiten. Genau, das ist irgendwie so ein Fokus von unserer Mutual Aid-Arbeit vor allem. Einerseits unterstützen wir ja auch oder wir organisieren uns ja auch mit anderen Sexarbeitenden, weil wir ja auch sagen, wir können ja jetzt nicht auf der Straße sehen, wer was ist. Also das geht irgendwie gegen unsere Werte auch, sozusagen, ah, du stehst auf der Straße, du darfst jetzt irgendwie das und das nicht bekommen. Und gleichzeitig sind wir ja selber auch total unterschiedlich, also in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und unterstützen uns, je nachdem, was das Anliegen ist irgendwie. Ich würde auch sagen, bei allen ist so Mental Health und solche Sachen sind total große Themen, die uns auch irgendwie zusammenbringen oder auch so viel Unterstützungsarbeit sind untereinander. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles beantwortet, aber du kannst ja nochmal fragen.
Aber ich fand es schon also voll hilfreich zu hören. Also dieses zum einen, du meinst, ihr habt diese Peer-Struktur, da sind eigentlich eher so ganz verschiedene Berufe quasi mit ab. Also ja. Ja, du hast vorhin gesagt, Beruf, ich nehme das einfach jetzt auf als Wort. Und dann aber auch habt ihr mit dem anderen Fokus so eher so Mutual Aid in Bezug auf straßenbasierte Sexarbeit, nennt man das? Oder?
Ja. Ja, genau. Ja, und vielleicht, um das auch nochmal kurz abzuschließen. Also was wir halt machen, wir haben zum Beispiel so ein Lastenfahrrad organisiert, wo immer so alle möglichen Produkte, die Leute halt gut gebrauchen können, drin sind, die wir halt auch irgendwo herbekommen durch Spenden und durch sehr viel Hasseln und mit Leuten irgendwie reden und sie überzeugen, dass sie uns was geben und so. Andere Vereine oder alles Mögliche. Und da haben wir dann eine Volontierstruktur und die Leute, die dort mitmachen, müssen keine Trans-Sex-Worker sein. Also es gibt halt, ist sozusagen, sind so diese zwei Ebenen oder so. Und das sind Leute, die zum Beispiel vielleicht selber Sexworker sind oder die selber trans sind oder die vielleicht andere Connections haben zu ja, den Leuten, die da arbeiten. Also sei es durch Sprache oder durch Community-Zugehörigkeit, was auch immer. Also dass Leute halt irgendwie an dieser Arbeit teilhaben wollen, aber eben die Entscheidungen nicht mittreffen dürfen, weil das halt wir tun. Beispielsweise haben wir auch erreicht, dass die TransarbeiterInnen auch in Beratungsstellen gehen können, die ursprünglich nur für Cis-Frauen waren und so. Und das sind so Sachen, wo es halt auch so diese klare Trennung nicht mehr gibt, in dem Sinne so. Oder wir haben auch schon Leute supported, die nicht trans waren oder so, die aber eben mit unserer Mutual Aid-Arbeit auf der Straße zu tun haben. Also das ist jetzt nicht so bürokratisch, dass das irgendwie abgeschlossen ist oder abgegrenzt ist. Und ich würde sagen, wir sind auch anders politisch aktiv, also dass einerseits wir mit kommunalen, lokalen Strukturen irgendwie im Gespräch sind, PolitikerInnen und so weiter, dass halt, ja, um den Arbeitsplatz zu verbessern, da geht es ja auch immer darum, wird das irgendwann verboten oder wie sieht die Lage aus oder mit der Nachbarschaft so, dass man irgendwie sagt, okay, wir sind einfach nur Menschen und wie kann man hier zusammen existieren irgendwie und nicht diese große Angst, was ist mit den Kindern, also dass man da irgendwie so Verbindungen knüpft, aber ja auch sowas wie Soli-Partys oder Demos und Veranstaltungen oder auch Workshops, wo wir unsere Arbeit erklären oder halt genau. Manchmal auch Beratungsstellen irgendwie, was brauchen Trans-Sex-Arbeitende oder so, die uns halt anfragen und sagen, okay, wir wollen das lernen oder wir wollen irgendwie.
Okay, wir haben auch schon so ein bisschen jetzt fast so die, ja. Ich glaube, so fast über nächste Frage angeschnitten. Mhm. Aber ich glaube, wir kommen auf ein paar Aspekte, die du gerade genannt hast, auch nochmal einfach zurück und können mal tiefer reintauchen. Ja. Ich habe noch so zwei kleine Nachfragen. Mhm. Du hast ja gerade auch Full Service gesagt. Mhm. Kannst du kurz erklären, was Full Service Sexarbeit ist?
Also Full Service bedeutet, wie soll man das gut erklären? Es bedeutet da so Geschlechtsverkehr oder halt, dass man in irgendeiner Form Sex hat. Und in Abgrenzung dazu gäbe es zum Beispiel erotische Massage oder auch alles, was online ist, wird nicht als Full Service bezeichnet, weil es halt diese direkte Begegnung nicht gibt. Und das ist auch wichtig dafür, so Worte zu haben, weil es halt innerhalb der Sexarbeit eine Hierarchie gibt, die heißt Hurenhierarchie, in der Leute, je nachdem, welche Arbeit sie ausführen, aber auch an welchen Orten, also da kommen so verschiedene Faktoren zusammen, stehen sie halt höher in der Hierarchie oder niedriger. Und beispielsweise Full Service steht immer eher weiter unten. Das heißt, es ist von der Gesellschaft stärker stigmatisiert. Es gibt auch je nachdem, also in Deutschland ist es nochmal vielleicht anders, aber es gibt eben auch einen größeren Kontakt zu Polizei, auch unerwünscht, aber genau, weil natürlich es sehr schwierig ist für die Polizei, Online-Sexarbeitende anzutreffen oder zu überprüfen oder so. Und dann gibt es noch so eine Unterscheidung, so ist man drin oder draußen bei der Arbeit. Also das stuft sich so ab in so, wie nah ist man an den KundInnen dran, rein physisch, also bis hin, gibt es Penetration oder nicht? Dann wie nah ist man an Polizei und Behörden dran? Und dann noch so über Identitätssachen, also Rassismuserfahrung, Transfeindlichkeitserfahrung, solche Sachen. Also diese Hierarchien haben halt sehr viel damit zu tun. Oder das bedingt so dieses Stigma, das von der Gesellschaft ausgeht, das aber auch innerhalb von Communities stattfindet und bedeutet halt auch, welche Möglichkeiten man hat oder wie leicht es ist, sich zu bewegen, ohne zum Beispiel als Sexworker erkannt zu werden oder welche Gewalterfahrungen man macht oder so.
Genau, du hast uns so ein bisschen erzählt, wie eure Gruppe oder dass es so eine Gründungsperson gab und wie sie entstanden. Aber vielleicht nochmal die Frage, wie ist eure Gruppe entstanden und auch vielleicht wann? Und war das am Anfang eine Gruppe oder war es eher so eine Person, die so gemerkt hat, hey, es braucht eigentlich eine Organisierung? Mhm.
Also ich würde das nur als Disclaimer sagen, dass ich da noch nicht dabei war. Das ist, was überliefert ist. Dass es mit einer Person angefangen hat, dann waren es auch zwei Personen, die vor allem damals gab es sehr viel die Dinner. Also da haben sie so einen Space in der Nähe der Frobenstraße organisiert und immer so Community-Dinner gemacht für Trans-Sex-Worker. Da können auch alle, also da konnten auch immer alle kommen. Also nicht nur, wer jetzt auf der Straße arbeitet, sondern alle sind eingeladen, um sich halt auch kennenzulernen. Und nach einer Weile oder nach einigen Jahren, also das ist schon super lange her, also ich würde mal sagen über 10 Jahre oder sowas, aber ich möchte mich nicht drauf festlegen, dann gab es so eine Neustrukturierung, so ich glaube circa 2020 um den Dreh vielleicht, so plus minus 1-2 Jahre, wo die Leute halt gesagt haben, wir schaffen das jetzt nicht mehr oder wir würden das gerne, gibt es andere, die das übernehmen wollen oder die mit dieser Struktur weiterarbeiten wollen. Und so sind dann nach und nach andere hinzugekommen und es hat sich so dass zum Beispiel ja diese Volunteer-Struktur und dieses ganze Fahrrad und das Lastenrad und alles so, genau, es ist sozusagen so ein bisschen gewachsen und ja. Ich würde sagen, es ist immer noch so, dass es fluktuiert, also wie ich schon gesagt habe, es ist manchmal, können Leute halt teilnehmen und manchmal nicht oder so. Und dementsprechend viel können wir organisieren oder eben auch nicht.
Also das heißt schon, als Gruppe existiert seit mehr als 10 Jahren?
Ich würde sagen, ja.
Okay, krass. Ja, und ihr arbeitet ja eigentlich ganz nah, ist jetzt mein Eindruck. Ihr arbeitet ganz nah auch zu den Arbeitsbedingungen von TranssexarbeiterInnen. Gewerkschaftliche Arbeit umfasst ja sehr oft Beratung und auch so Begleitung bei Gerichtsverfahren oder bei, vor allem bei Kündigungen, bei Lohnausfällen, also dabei Unterstützung. In der Sexarbeit sind ja Menschen, wie du auch gerade schon angesprochen hast, so auch sehr unterschiedlich tätig und auch in unterschiedlichen Verhältnissen tätig. Also manchmal angestellt, aber vor allem selbstständig mit Hurenpass oder auch ohne Arbeitspapiere oder Erlaubnis. Und es gibt aktuell keine Gewerkschaft für Sexarbeitende in Deutschland, aber vor allem aber Beratungsstellen und andere Gruppen, die ansprechbar sind und unterstützen. Und kannst du einmal erzählen, wo euer Aktivismus konkret da auch ansetzt oder die nochmal darin so verorten?
Es ist jetzt nicht so, dass wir eine Anlaufstelle sind im Moment für TranssexarbeiterInnen everywhere, die irgendwie, also wir werden viel angesprochen und ich glaube, das ist auch so ein Hyperfokus ein bisschen auf unsere Gruppe, weil wir eben so viele Dinge sich überschneiden in unserer Arbeit und in dem, was wir, wer wir sind, was wir machen, dass alle immer irgendwie alles von uns wissen wollen und okay, was sagt ihr dazu und dies und das, aber wir haben gar nicht die Möglichkeiten, so eine große Beratung jetzt oder sowas zu sein. Eher dass wir Leute zum Beispiel begleiten zu Beratungsstellen oder sowas oder sagen, okay, wir gucken mal, ist diese Beratungsstelle für uns auch geeignet oder was muss da passieren oder so. Ich würde auch sagen, viele Sachen sind sehr informell. Also dass zum Beispiel vor ein paar Monaten gab es eine Person, die muss das irgendwie, es war so kompliziert. Also es ging darum, dass die Person eigentlich Anspruch haben könnte jetzt auf Geld vom Jobcenter, aber dafür musste der Pass verlängert werden, dafür musste die Person, aber das ging nicht in der Botschaft, die Person musste dann in ein bestimmtes Land reisen und es war alles so, auch so mit Zeitdruck, weil sonst das, also es war so typisch halt so eine deutsche Bürokratieproblematik, wo wir halt so das Geld gesammelt haben, um das zur Verfügung zu stellen, damit diese Reise möglich ist oder so. Also das, was vielleicht eine Beratungsstelle so nicht machen würde und was aber, wie gesagt, total informell, genau, das kann man jetzt nicht abstrahieren, das machen wir immer oder so. Das ist einfach total individuell irgendwie. Und ansonsten, ja, also Beratungsstellen fragen uns, wenn sie sich weiterbilden wollen. Andersrum haben wir auch eben kritischen Austausch mit Beratungsstellen, wenn irgendwas ist, was uns nicht gefällt oder ja.
Und du hast vorhin ja auch schon das Lastenrad angesprochen.
Ach ja.
Genau, eigentlich in der Frage geht es auch so gar nicht nur darum, vielleicht wo macht ihr so Arbeit wie gängige Gewerkschaften oder Organisationen, die Arbeitsbedingungen verbessern, sondern glaube ich auch wirklich, also wo setzt eure Arbeit an? Und ich habe das Gefühl, mit dem Lastenrad versucht ihr voll, auch Arbeitsbedingungen zu verändern. Mhm. Magst du dazu nochmal mehr erzählen? Was verteilt ihr genau? Mhm. Wo versucht ihr auch Zugänge damit herzustellen, die Leute sonst vielleicht nicht haben?
Also was wir da konkret verteilen, sind so Hygieneprodukte, Produkte für Safer Sex, Produkte für Safer Use, also für DrogennutzerInnen und Kosmetikprodukte auch, also Make-up oder was auch immer, halt solche Sachen. Und auch, ja, je nachdem, Informationen oder Flyer oder solche Sachen in der Corona-Zeit halt auch so Corona-Masken-Stuff und so. Oder eine Person aus unserer Gruppe hatte auch damals organisiert, dass so ein Impfbus in die Frohmstraße kommt und halt eben dadurch, dass die Beziehungen da waren, dass halt dann so das Vertrauen aufgebaut werden konnte, so, ja, es ist safe, in diesen Bus zu gehen und es ist jetzt nicht eine Polizei. Also so, ne, das ist ja auch so, was halt nur ein Peer-Netzwerk eigentlich kann, dass man dieses Vertrauen irgendwie hat. Und ich glaube, genau, also von den Arbeitsbedingungen her, das sind natürlich Sachen, die einerseits sehr viele Sexarbeiter benötigen, aber dann nochmal teilweise Straßen, also für Leute, die auf der Straße arbeiten, relevant sind, so wie jetzt so Einmalwaschlappen und solche Sachen. Und was, also vielleicht zu den Arbeitsbedingungen, es gibt halt immer wieder so Bedrohungen oder Angriffe so von Passantinnen. Es gibt immer wieder Versuche so aus der Nachbarschaft oder so, dass Leute ja irgendwie unzufrieden sind, dass es dort eben Sexarbeit gibt. Also generell, es gibt ja auch immer mal wieder so Versuche von AfD und was weiß ich. Also ich glaube 2018 war das so ein großes Ding von der örtlichen AfD, dass sie den Straßenstrich irgendwie zumachen wollten oder was weiß ich. Also so diese Sachen, dass da auf dieser parteipolitischen Ebene da irgendwie was passiert. Und dann ist auch noch so eine interessante Sache, dass eigentlich die Kolleginnen in der Frobenstraße sich wünschen würden, dass sie, wenn sie überfallen werden oder wenn es Gewalt gibt oder so, Polizei rufen können. Und die Polizei kommt nicht in die Frobenstraße. Also sie nehmen diese Notrufe nicht entgegen. Und da ist auch so, also das zeigt auch so diese krasse Achtlosigkeit oder so Vernachlässigung oder so von der Trans-Community, dass da eine, so diese Verweigerung ist oder so. Ja.
Und dann geht es ja auch genau, am Ende geht es ja auch um eine Frage von vielleicht, wie kann anders Sicherheit hergestellt werden? Oder ich weiß gar nicht, ist auch eine sehr große Frage, finde ich, immer wieder darüber nachzudenken. Mhm. Ja. Wen kann man anrufen und welche Strukturen gibt es, die dann akut helfen können, die zu eskalieren oder Leute, die gewalttätig sind, wegzujagen?
Ja, absolut. Also von den Arbeitsbedingungen her geht es dann natürlich darum, dass man sich ja einen Arbeitsplatz wünscht, an dem man keine Gewalt erfährt. Vielleicht kann ich noch kurz erzählen, das ist auch wirklich eine sehr traurige Geschichte, weil wir hatten tatsächlich geplant, dieses Jahr ein Café zu eröffnen, direkt an der Ecke von der Frobenstraße. Das wäre so nachts geöffnet und Leute können dort so duschen, ihre Wäsche waschen und sich connecten, einfach so da sein und auch vor allem eben vor gewalttätigen Situationen halt fliehen oder halt da reingehen. Und es gab auch, alles war abgesprochen, es gab die komplette Finanzierung, es gab eine Zusammenarbeit noch mit einer anderen Organisation, die halt tagsüber dann dieses Café betreibt. Und ja, es war auch so von politischer Seite alles im grünen Bereich und die Vermieter, also die Hausverwaltung von diesem Gebäude hat dann ganz abrupt abgesagt und irgendein random Labor da reingesetzt und wir denken, sie haben halt ja so uns als Trumpf so gehabt, um die Miete bei diesen für die anderen so hoch zu drücken und das Krasse ist halt, diese ganze Förderung und so natürlich auch an den Ort gebunden war und dadurch ist dieses gesamte Projekt jetzt weg. Also das Geld, das dafür akquiriert war, was ja krasse Summen sind, um so ein Café zu führen. Das wäre auch was gewesen, direkt die Arbeitsbedingungen zu verbessern, weil natürlich dann ein anderes Standing in dieser, an diesem Ort ist und eine andere Sicherheit, eine andere Würde auch, dass dort einfach ein so, okay, das ist unser Ort, so, da gehören wir auch hin oder so. Ja,
das klingt echt wie ein krasser Rückschlag. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, ob ihr jetzt weiterhin auf der Suche seid nach anderen Räumlichkeiten. Genau, weil ich mir das in Berlin auch einfach super schwer vorstelle mit so den aktuellen Mieten und generell so Sexarbeitsfeindlichkeit, wahrscheinlich vom Vermieter an.
Ja, also das ist halt auch so ein bisschen eine Herausforderung, weil die Leute, die dort arbeiten, jetzt nicht irgendwie nach sonst wo fahren werden. Das muss halt wirklich sehr nah dran sein. Sonst könnt ihr das nicht nutzen. Und es macht auch keinen Sinn, weil man arbeitet ja nicht. Es ist irgendein Problem oder man möchte sich kurz ausruhen. Man fährt durch die Stadt und dann fährt man zurück. Also das wird halt nicht passieren. Und für Leute, die sichtbar transfeminin sind und Rassismuserfahrung machen, ist ja sowieso dieses ganze durch die Stadt fahren einfach nicht immer erwünscht. Also das ist halt, also es muss ja ein Ort sein, der nahe ist. Also ich kann das noch nicht so sagen. Wir sind im Gespräch mit anderen Organisationen, ob es da irgendwelche Zusammenarbeiten geben kann. Aber dieses wir haben unser eigenes Café ist jetzt im Moment erstmal nicht da.
Also trotzdem auch danke fürs Erzählen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, das macht auch nochmal Perspektive auf von so, dass eigentlich so ein gemeinsamer Ort zu haben einfach ja super wichtig wäre.
Ja, also diese Ladenfläche, die wir da eigentlich gehabt hätten, ist vermietet von der GEWOBAG. Das ist ein eigenständiges Unternehmen, das aber im Auftrag des Landes Berlin arbeitet. Und sie haben auch auf ihrer Website so super viel so Diversity-Kram und dies und das. Und ihr Unternehmensziel ist es, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und naja, ich meine in dem Fall, klar, es ist kein Wohnraum oder so. Aber ich glaube da, also das ist ja total entrüstend und empörend, dass es dann nicht Vonovia war oder so. Aber andererseits, ich finde, das zeigt einfach nochmal, dass halt diese ganzen leeren Phrasen, was jetzt Diversität, bla bla und so angeht, darauf kann man sich ja nicht beziehen, das kann man ja nicht einfordern, das ist einfach nur Schmuck und das hat nichts damit zu tun, wie die Realität ist. Und gerade wenn wir dann zu Sexwork kommen, das interessiert dann niemanden mehr. Also das hat dann gar nichts mehr mit irgendwelchen Vielfaltswerten zu tun, aber vielleicht eher. Das zeigt, wie schwierig und gleichzeitig wie wichtig es aber ist, mehr und mehr und mehr Ressourcen zu bekommen. Also so als wir als Gruppe, als Community, als Bewegung, wie auch immer wir das jetzt sagen wollen, Feministin.
Ich habe mich gefragt, wie seht ihr eure Arbeit im Verhältnis zu zum Beispiel bezahlter Beratungsarbeit bei Stellen wie Smart, Berlin oder Hydra?
Ja, gut, dass du es sagst. Das ist vielleicht auch relevant für Leute, dass ja niemand von uns bezahlt wird in dem Sinne. Also bei den Community-Dinnern war es so, oder ich hoffe, dass wir die auch irgendwann wieder aufnehmen. Im Moment liegt es einfach an den Zeiten und so weiter. Aber genau, wenn wir das wieder aufnehmen, da war es auch so, dass die Personen, die gekocht haben, wurden dafür bezahlt. Aber an sich sind wir alle komplette unbezahlte Personen irgendwie. Und es ist, glaube ich, in Deutschland eine besondere Situation, dass die SexarbeiterInnenbewegung so von großen Teilen auch so mitbestimmt wird von diesen Beratungsstellen, in denen nicht nur Sexarbeitende sitzen, in vielen Stellen gar nicht. Also wir als Gruppe sind sehr beziehungsorientiert, sage ich mal, und wir vernetzen uns und arbeiten eben zusammen mit allen, die unser Bestes im Sinne haben, sage ich mal, oder wir sind so gut vernetzt. Und ich finde aber, so politisch muss man das schon auch benennen, dass das in der Bewegung einfach ein Problem ist, weil das ja dann SozialarbeiterInnen sind, also die mitbestimmen und die den Diskurs prägen und die natürlich gar nicht, also wir haben nicht die gleichen Interessen sozusagen, Sexarbeitende und BeraterInnen. Also wenn man jetzt aus diesen Klasseninteressen spricht oder aus diesen, genau, das, was das Ziel ist von gewerkschaftlicher Organisation, in dem, also wenn man sie sich vorstellen würde oder so.
Meinst du das im Sinne von, SozialarbeiterInnen müssten ja eigentlich an dem Abbau ihrer eigenen Stellen arbeiten? So in so eine Richtung? Oder?
Einerseits das, ja, aber sie sind ja auch, also ich meine, teilweise, das ist ja auch noch ein Problem, dass sie von irgendwelchen Fundi-Christen betrieben sind oder so, die Beratungen, das ist ja nochmal was ganz anderes, aber das meinen wir jetzt auch nicht. Aber dass es trotzdem Vermittlungsstellen sozusagen sind zwischen dem Staat und uns. Ich meine, das ist ja immer eine Kritik an sozialer Arbeit an sich, dass es so die Polizei ohne Uniform auf eine Art sein kann. Und ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, weil ich weiß, dass das ganz unterschiedlich sein kann. Aber ich rede jetzt so von der strukturellen Ebene. Und wenn wir zum Beispiel jetzt darüber reden, dass es in Deutschland ja dieses repressive Gesetz gibt für Sexarbeit, dass Leute sich anmelden müssen und alles Mögliche. Und das ist ja im Interesse, dass möglichst viele Leute dann in diese angemeldete legale Situation gebracht werden. Und wir aber als Sexarbeit haben ja ganz andere Interessen. Wir haben ja das Interesse zu sagen, nee, das Gesetz muss weg. Also wenn dann diese Stellen gekürzt sind, ist das alles weg. Ja, okay, aber wenn wir eine selbstorganisierte Bewegung haben, das ist viel schwieriger, das zu kürzen. Oder wenn wir eine gut organisierte Community haben, dann ist es egal, ob jetzt irgendjemand nur noch eine halbe Stelle hat bei Beratungsstelle XY oder so. Weil die Beratungsstelle kann sich ja auch gar nicht einsetzen für, also die berät ja Individuen. Sie kann uns ja nicht als Kollektiv vertreten. Sie kann nicht für uns kämpfen als Gemeinschaft oder so. Die Beratungsstelle kann natürlich auch weiterbilden, kann irgendwie gegen das Stigma mitarbeiten oder kann vermitteln zur Politik oder so. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Person arbeitet in einem Bordell und möchte dort einen Arbeitskampf führen oder es ist irgendwie was Ungerechtes passiert, was soll denn die Beratungsstelle dazu sagen? Aber wenn die Person in der Lage ist, sich zu organisieren oder wenn eben viele Sexarbeitende da sind, sind die Möglichkeiten anders, denke ich.
Ja. Danke, ich finde das hilftvoll, um sie auch nochmal auseinanderzudröseln, wer hat so welche Rolle oder auch keine Beratungsstelle kann eine gut organisierte SexarbeiterInnen-Bewegung ersetzen.
Und gleichzeitig ist es ja aber so, dass es sehr schwierig ist, SexarbeiterInnen zu organisieren an sich. Wenn es dann aber schon Beratungsstellen gibt, nehmen wir die natürlich auch in Anspruch und dadurch bekommen sie auch mehr Bedeutung. Und es gibt ja auch Dinge, die Bewegung in Deutschland ist ja wirklich sehr schwach. Also wir können das auch nicht ersetzen jetzt von heute auf morgen oder so, das will ich gar nicht sagen, aber also ich finde, das bedingt sich dann so gegenseitig, dass man sagt, okay, aber wir haben ja in Leipzig dann Laila und da müssen wir ja nicht noch eine Gruppe gründen oder wir müssen jetzt, also so, ah ja, du machst das, du hast ein Problem, naja, geh mal zu Laila und so. Und das ist ja auch schön, dann bekommt man da irgendwie Beratung und Unterstützung und Informationen, aber das Problem wird ja nicht gelöst, also für die nächste Person.
So. Mir ist auch gerade beim nochmal so Nachdenken eingefallen. Ich fände es spannend, über diese Frage von wie organisiert ihr euch oder wie schafft ihr es auch mehr zu werden, zu sprechen, weil ich mich gerade gefragt habe, okay, wenn es irgendwie eine Straße gibt, in der viele Transsexarbeitende arbeiten, wie gelingt es euch, gegen diese Vereinzelung auch zu organisieren und wie erreicht ihr Leute?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil im Moment, also wir haben einen wirklich großen Instagram-Account. Das ist persönlich nicht mein, ich habe da nicht dazu beigetragen, dass er so groß ist. Aber da haben wir wirklich eine große Reichweite und sehr viele Leute und auch Gruppen oder andere AktivistInnen, aber auch einfach ArbeiterInnen kontaktieren uns dort. Da passiert wirklich viel und das ist ein großes Problem langfristig, weil ja wir, also Sexarbeit einfach schon immer von Anfang an zensiert wurde auf Instagram und es immer schlimmer wird und wir wurden auch schon mal komplett gelöscht und mussten so von vorne anfangen und so. Wir arbeiten aber gerade dank einer Förderung vom Migrationsrat Berlin an einer neuen Website, also wo wir versuchen wollen, dann so wie diese Ausweichmöglichkeit zu haben, dass wir dann, okay, jetzt kann man Instagram noch nutzen und so, aber sobald es nicht mehr geht, sind wir da. Und diese Website kann dann hoffentlich auch so ein Kontaktpunkt sein und mehr sein als eine bloße Infoseite. Aktuell ist unsere Website ja auch nicht up-to-date oder sowas. Also das wollte ich nur so erzählen als so noch ein weiterer Punkt in diesem gesamten Universum, an dem man so denken muss irgendwie, sich halt zu schützen vor den faschistischer werdenden Plattformen oder so. Was aber auch interessanterweise passiert, und das ist oft der Fall beim Thema Sexarbeit, wenn wir zum Beispiel Workshops oder so machen oder Vorträge in einer anderen Stadt beispielsweise, dann finden sich immer Leute, die so, ah ja, ich bin das auch, ich mache das auch und wie kann ich so, und dann passiert es, dass Leute sich dann vernetzen oder so. Und also sie kommen ja auch dorthin, weil es sie betrifft und interessiert und dann finden sie sich dort gegenseitig.
Also ich stelle mir das auch gerade vor, wie so Transsexworks geht auf Tour und dann überall.
Ja, ich glaube, das wäre ja so cool, wenn wir dafür die Zeit hätten, in jeder Stadt so was anzustacheln.
Mhm. Ja.
So ein Feuer zu entfachen. Ja. Vielleicht wird das passieren.
Ja. Du hast vorhin auch von Peer-to-Peer beraten oder Peer-to-Peer, was von Peer-to-Peer gesagt. Kannst du vielleicht nochmal 2, 3 Beispiele nennen, was euch diese Peer-to-Peer-Struktur quasi auch so bringt oder wie sie euch unterstützt konkret in so schwierigen Situationen in Bezug auf Arbeitsbedingungen?
Also Peer-to-Peer bedeutet, dass Leute, die bestimmte Erfahrungen teilen, also eine Peer-Group irgendwo sind, entweder sich gegenseitig beraten oder in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist schon ja der Beginn von Transsexworks gewesen, dass halt diese eine Person gesagt hat so, okay, ich bin zwar euer Peer und ich bin ja auch Transsexarbeiterin, aber es gibt jetzt den Unterschied, ihr seid auf der Straße und ich, dadurch, dass ich irgendwie deutschsprachig bin und was weiß ich, stehe ja nicht auf der Straße, sondern arbeite über Internetplattformen oder so. Dann arbeite ich jetzt mal mit euch zusammen, um das auch kennenzulernen und das Vertrauen auch zu gewinnen oder zu sagen, okay, wer seid ihr, wer bin ich oder sowas. Und da, also ich glaube, das ist total wichtig, weil man einerseits Dinge weiß, die andere nicht wissen würden, also sich überhaupt Informationen geben kann, die andere gar nicht geben könnten, aber auch, dass wir uns ja auch nicht zu irgendwelchen Leuten öffnen mit unseren Problemen oder sowas, weil es so viele Hindernisse gibt, so viel Stigma und Diskriminierung, dass das eben nicht immer so gut ausgeht, sag ich mal. Oder zum Beispiel Leute wissen, okay, wenn ich jetzt aber eine bestimmte Behörde betrete, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Aber wenn ich jetzt mit dieser Person darüber rede, dann weiß ich, das ist ja eine Person, die mich nicht verhaften kann.
Du hast eigentlich vorhin auch erzählt von diesem einen Beispiel von eine Person musste den Pass verlängern und dann habt ihr dazu so auch gearbeitet und die Frage von, wie kann jetzt der Flug finanziert werden? Und das zweite Beispiel eigentlich auch von gemeinsam zu Beratungsstellen gehen vielleicht?
Ja, genau.
Habt ihr auch in Bezug auf so nervige Kunden oder irgendwie fangen doch auch mit im Bordell an oder so. Also
auf jeden Fall. Also klar, dass wir uns untereinander austauschen, Informationen geben und ja auch sehr viel emotionale Unterstützung oder sowas. Auf jeden Fall. Ich glaube auch sowas, dass beispielsweise, ich würde schon sagen, dass wir da sehr, ich weiß nicht, ob alle das so sagen würden, aber ich finde trotzdem, ich würde schon sagen, wir sind da radikal, dass wir beispielsweise immer, dass wir so Safer Use Produkte überhaupt ausgeben oder sowas. Das sind ja Gedanken, auf die muss man erstmal kommen, wenn man gar nicht sich reindenken kann in diese Arbeit und in dieses, ja, das Sein als Transperson in dieser Welt oder sowas. Dann denkt man ja, oh Gott, das ist ja was Schlechtes, wenn die jetzt Drogen nehmen oder sowas. Nein, es geht ja darum, dass Leute möglichst safe bei allem sind, was sie tun, weil sie haben ihre Gründe, warum sie irgendwas tun. Das haben wir alle. Und also ich glaube, auch so eine Haltung, die wir als Gruppe haben zu bestimmten Themen, kommt aus diesem Peer-Verständnis. Wir haben auch so einen Flyer gemacht über PrEP zum Beispiel und so. Und dass wir sagen, ja, wer will, sollte PrEP bekommen können. Und es gibt auch Beratungsstellen, ich nenne sie jetzt nicht, aber eine Beratungsstelle hat lange, ich bin gar nicht sicher, ob sie es noch tun, aber waren so, nein, wir wollen nicht, dass Sexarbeiterinnen PrEP nehmen, weil dann werden sie ja unter Druck gesetzt, immer ohne Kondom Sex zu haben oder so. Und das ist total die krasse Haltung irgendwie, wenn man auch so sich mal vielleicht aus dem Bereich von heterosexuellen Cis-Frauen bewegt, weil das aus der AIDS-Bewegung und so weiter eine komplett absurde Haltung irgendwie ist und für uns Transsex-Worker sowieso. Und Safer Sex und Safer Use heißt auch PrEP, also ist noch so ein anderes Beispiel.
Am 2. Juni 2025 wurde ein von SexarbeiterInnen selbstgeschriebenes Sexarbeitsgesetz der Öffentlichkeit vorgestellt. In 6 Workshops zwischen November 2024 und April 2025 haben nämlich SexarbeiterInnen und UnterstützerInnen diesen Entwurf ausgearbeitet, wobei auch Gesetzesmodelle aus anderen Ländern diskutiert wurden. Und initiiert wurde das Projekt von Smart Berlin in Kooperation mit Hydra e.V. und weiteren Projekten der Selbstorganisation von Sexarbeitenden. Genau, und jetzt habe ich irgendwie, ich habe davon gehört, oder wir haben davon gehört, auch im Care-Team, und haben auch gelesen, dass dieser Entwurf eine Grundlage für die Debatte sein soll, rund um die Rechte und Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen. Und so einen Entwurf zu schreiben, ist ja eine ganz spezifische Taktik, um die Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Nämlich über konkreten Gesetzesvorschlag, damit verbunden auch Öffentlichkeitsarbeit und politische Lobbyarbeit damit. Und ich habe mich gefragt, ihr bei Transsexworks macht ja auch andere Dinge, aber vielleicht hast du noch andere Ideen. Also welche anderen Strategien ergänzen diese Taktik, dieses Sexarbeitsgesetzes?
Mir fällt das ein, was ich wirklich gerne erzählen würde dazu. Dieses Frühjahr war ich zufällig in Barcelona und ich habe so über verschiedene Beziehungen die Putas Libertarias del Raval kennengelernt. Und ja, das ist ein Kollektiv von SexarbeiterInnen in einem kleinen Stadtviertel in Barcelona, was eben einen Straßenstrich auch hat. Und es gibt da auch so eine Doppelstruktur von Putas Libertarias, sind halt so die syndikalistischen, anarchistischen SexarbeiterInnen, die dann noch so als Prostitutas Indignadas oder sowas, also dann so eher mit der Presse und in die Öffentlichkeit und so treten, aber die sich so überschneiden. Und die haben es geschafft, in einem Land, wo Sexarbeit, das wird auch so von den Bundesländern oder wie das da ist, so unterschiedlich geregelt. Also in sehr vielen Teilen Spaniens ist Sexarbeit auch verboten oder teilkriminalisiert. Und sie haben es geschafft, so in Barcelona, dass sie dort einfach arbeiten können. Sie regieren halt so diese ganze Straße dort. Die Polizei steigt nicht aus dem Auto aus irgendwie, wenn die da vorbeifährt, weil diese Gruppe halt den so Polizeichefs irgendwie vernetzt ist und so da irgendwie so Abmachungen getroffen worden sind, dass sie sich halt selbst schützen und um sich kümmern. Die verwalten so mehrere Häuser, die sie teilweise besetzen, teilweise mieten, in denen die SexarbeiterInnen arbeiten. Also das heißt, wenn sie einen Kunden auf der Straße haben, dann können sie in ein Haus gehen und für eine Gebühr ein Zimmer nutzen, was zum Beispiel in der Frohmstraße ja total fehlt und auch sehr viel mit Gentrifizierung zu tun hat in Berlin. Also das war für mich so wirklich mindblowing, dass das so sehen, weil ich da nochmal verstanden habe, was eigentlich hier die Riesenmängel sind in Deutschland. Und das ist natürlich ja auch ein Teil von einem riesigen Land, Spanien oder so. Aber trotzdem, das hat ja auch was zu tun mit der Geschichte von Katalonien und so weiter. Also, dass da Sachen möglich waren oder sind. Aber was es eigentlich heißt, sich selbst zu organisieren oder so, das habe ich da verstanden wie noch nie. Und da denke ich so, wow, okay. So, und da merkt man dann, dass vielleicht solche Dinge könnte kein Gesetz umsetzen. Also diese Macht, die sie dort erkämpft haben, die auch unterstützt werden von super, super vielen feministischen Gruppen und anderen Gruppen so in der Stadt. Ja, und es sind, ich weiß nicht, ob ich das noch erzählt hatte, aber es sind halt so 40 bis 60 Personen, die da konstant organisiert sind irgendwie in so einer mini kleinen Straße, die ihre Regeln aufstellen, auch was zum Beispiel, wie umgegangen wird mit Zuhältern, mit Gewalt, mit Drogen und so weiter. Also da arbeiten eben alle Gender. Also genau, es gibt auch keine Trennung auf der Straße, wie in Berlin zum Beispiel. Und ich denke mal, die Frage ist, was gibt es für Möglichkeiten in Deutschland, in Berlin, für Trans-SexarbeiterInnen, für alle SexarbeiterInnen mehr Macht zu erlangen?
Ich finde, das Beispiel macht auch nochmal auf, diese Frage von Eigentumsverhältnissen und auch von, also gerade als du meintest, einige Häuser werden gemietet, andere sind besetzt. Also auch die Frage von, genau, wem gehören eigentlich die Orte, an denen Trans-SexarbeiterInnen zum Beispiel arbeiten? Und wie können diese Orte unter quasi die eigene Kontrolle gebracht werden oder auch demokratisch verwaltet werden. Ich finde, das mir immer so als Aspekt gerade so aufgeploppt. Und aber ja, diese Frage, mit der du gerade geschlossen hast, wie kann mehr Macht aufgebaut werden? Ja. Also wenn du sie so stellst, klingt das ja, als hättest du jetzt auch keinen 10-Punkte-Plan. Aber magst du noch was dazu, also du hast es jetzt so offen gesagt, magst du noch was dazu sagen?
Nee, ich habe wirklich keinen 10-Punkte-Plan, weil ich halt im Hinterkopf habe, wie unsere Gruppe aufgestellt ist und wir ja hoffentlich bald wieder mehr Möglichkeiten haben werden, aber im Moment fehlt die Zeit, um zum Beispiel dieses große strategische Diskutieren oder so. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann von uns passieren würde, weil wir haben ein paar sehr klare Sachen, die wir machen und vielleicht wird es irgendwann zu viel oder so, weil ich glaube, der Grund, warum wir so erfolgreich in Anführungszeichen sind, also dass wir schon so viel gefragt werden und auch so von PolitikerInnen und so weiter, okay, was braucht ihr oder was so manchmal so informell gefragt werden, das hängt auch damit zusammen, dass wir uns sehr diplomatisch positionieren im demokratischen Raum und das, was du ja fragst, verlässt den ja. Also den demokratischen Raum, der gesetzeskonform ist oder so. Ne? Also ich weiß es nicht, aber das ist nur so ein Gedanke dazu, dass vielleicht da nochmal andere Formen oder so von der Organisierung stattfinden müssten. Vielleicht auch schon tun.
Gibt es sowas wie regelmäßige Vernetzungsstrategietreffen? Ich weiß, es gibt diese UN-Konferenz, glaube ich.
Die gab es ein paar Mal.
Aber genau, also so gibt es so, weil das haben wir irgendwie auch immer wieder im Konzeptwerk oder ich habe das Gefühl, genau, wir diskutieren das immer wieder auch diese Frage von, wo sind denn so Bewegungsmomente schaffbar, aber auch wo sind die Räume, in denen wir uns über Strategien austauschen können? Und ich habe mich gerade gefragt, ob es das gibt überhaupt in Bezug auf die SexarbeiterInnen-Bewegung in Deutschland.
Ich würde schon sagen, dass diese Unconference, die einige Male stattgefunden hat, sowas sein konnte. Ich weiß nicht, ob sie nochmal stattfindet oder wann oder so, weil ja, es ist eben sehr viel Arbeit, das zu organisieren. Und gerade wenn man dann sagt, wir organisieren uns autonom und wir machen das jetzt nicht mit allen möglichen Stellen und dies und das und so. Es ist schon anspruchsvoll, SexarbeiterInnen zu organisieren, weil das auch wirklich so wichtig ist, dann viele Gruppen zu erreichen und vielen Leuten zu ermöglichen, zu kommen. Und das können dann nicht so 2-3 Leute irgendwie stemmen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich im Moment hier und da so Gruppen neu gründen oder so in verschiedenen Städten und Orten, die ja vielleicht schon so autonomere Bestrebungen haben. Wir werden sehen.
Ja.
Das dauert ja dann immer ein bisschen.
Ja, und zwar geht es ja in dem Podcast auch immer wieder um so, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, solidarisch sein und auch eine größere Bewegung werden, die für die Arbeits- und Lebensbedingungen von Care-ArbeiterInnen eintritt. Ich habe mich gefragt, was wünscht ihr euch von Nicht-Sexworkern, auch in der aktuellen politischen Lage?
Ich habe jetzt auch irgendwie so 1000 Antworten auf einmal im Kopf, weil ich da auch finde, es gibt da so viele Ebenen, also sowas wie Geld und Ressourcen. Und Leute können auch natürlich in die Volunteer-Struktur eintreten, müssen ein bisschen Geduld und Wohlwollen mitbringen, dass Sachen lange dauern einfach, bis sie dann möglich sind. Also dafür müssen sie natürlich in Berlin wohnen und mehr als einmal auch kommen wollen, also so eine Stetigkeit mitbringen. Ich denke, wenn es jetzt so um Gruppen geht oder andere politische Zusammenhänge, ich glaube, zu verstehen, also gegen diese Prekarisierung und Bürokratisierung, die immer weiter voranschreitet, anzukämpfen und auch diese so voranschreitende Kriminalisierung von ganz vielen Lebensbereichen, also nicht nur von uns, sondern von allen, aber dass man das für uns trifft so das Brennglas von ganz vielen Faktoren, die aber die ganze Gesellschaft eigentlich betreffen. Also ich glaube, da wünschen wir uns eine Analyse und eine Haltung dazu. SWERFs und TERFs herausdrängen, also aus diesen ganzen autoritär-kommunistischen Gruppen zum Beispiel, das kann einfach nicht sein, dass die so krasse SWERFs sind und es geduldet wird. Und ich glaube, es wäre gut, wenn sich Leute mit uns beschäftigen und auf uns beziehen, auf eine Art, die uns aber nicht mehr Arbeit macht, weil wir das nicht leisten können. Also wir als Gruppe jetzt gerade. Und auch vielleicht mitdenken an diesen Fragen, wie können wir diese Macht aufbauen. Ich denke, dass vor allem zum Beispiel FeministInnen, die zu den Themen von sexualisierter Gewalt arbeiten, es wäre sehr hilfreich, wenn sie sich mit radikalen Theorien von SexarbeiterInnen auseinandersetzen könnten. Und man könnte viel zusammen schaffen, was nicht gemacht wird, weil wir rausgedrängt werden. Also ich könnte jetzt ewig weiterreden, weil es gibt so viel. Das Gleiche gilt ja auch, also dass alle, die sich für gute Möglichkeiten von Migration einsetzen zum Beispiel, also das betrifft auch Transsexarbeiterinnen ganz stark, oder gegen Armut sich einsetzen. Also da, glaube ich, gibt es sehr viele Punkte, die mit uns zu tun haben, wo wir oder andere Transsexarbeitende oder Sexarbeitende generell mehr einbezogen werden könnten, ohne uns zu verschleißen.
Ich habe gerade mich gefragt, ob du es auch in Bezug auf Gewerkschaften noch sagen würdest.
Ja, das ist so interessant, dass du das sagst, weil das ja so weit entfernt ist. Es ist mir gar nicht eingefallen, weil das so weit entfernt ist von unseren Möglichkeiten aktuell. Aber das stimmt natürlich total. Und es hat ja auch historische Gründe, warum Sexarbeitende zum Beispiel nicht in Verdi vertreten sind oder so. Also das wurde ja bewusst, zumindest in manchen Bundesländern, auch bewusst so gemacht. Und da, glaube ich, gibt es ja auch, also es gibt ja auch schon Erfahrungen mit der Freien ArbeiterInnen-Union und so, da kann man ja auch anknüpfen oder so oder sagen, okay, die Gruppe gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber sie stellen, glaube ich, sehr gerne zur Verfügung, was sie erfahren haben und erarbeitet haben. Und sie haben sich aufgelöst und auch so kommuniziert, dass sie eben nach anderen Formen suchen. Und ich glaube, das ist total spannend, wenn man da irgendwie gewerkschaftlich dran weiterdenken will, sich in Kontakt zu begeben.
Das heißt, du sprichst auch so an, dass die, also genau, vielleicht nur als Info für die HörerInnen. Es gab eine Section oder Sektion bei der FAU Berlin, die zu Sexarbeit gearbeitet hat. Und die haben aber sich letztes Jahr?
Ich glaube, ja.
Letztes Jahr aufgelöst und haben offiziell auch so quasi dazu einen Post veröffentlicht, wo sie aber auch meinten, wenn ihr jetzt rechtliche Fragen habt, meldet euch bei der Sexworker Action Group Berlin.
Ja. Ja, aber ich glaube, dass die schon auch sehr viel eben so eine Vorarbeit geleistet haben von Diskussionen, wie, was heißt das denn eigentlich für uns und so. Und ich glaube, das ist voll spannend, sich da mit auseinanderzusetzen, bevor das in alle Winde zerstreut ist oder so, weil die haben schon viel Wissen so erprobt.
Wenn wir uns in einer Welt wieder treffen würden, in der alle SexarbeiterInnen unter guten Bedingungen arbeiten und leben könnten, es keine Stigmatisierung von Sexarbeit mehr gäbe und Care im Zentrum der Wirtschaft stände, wie sähe da euer Alltag aus? Und auch, was würdest du ganz konkret tun?
Also, wenn ich jetzt so als Gruppe an uns denke, dann würden wir wahrscheinlich immer so Feste machen oder so. Also so einfach so voll schöne Sachen organisieren irgendwie, dann sind ja wirklich alle Probleme gelöst, weil wenn Sexarbeiter in Ruhe und in Sicherheit und gut da sein können, ist ja wirklich auch alles andere schon geschafft irgendwie, weil wir so eine diverse Gruppe sind. Ja, ich denke, wir würden vielleicht einfach so gemeinsam das Leben gestalten, also durch Feiern und durch Beziehungen, Austausch, Kultur, Kunst, einfach so die Welt verschönern als Transsexarbeiterin oder so, weil alles andere schon geschafft ist.
Wie könnte eine Welt nach dem Kapitalismus aussehen? Was würde sich im Alltag von Menschen verändern? Wie würden Menschen mit der Gewalt umgehen, die die letzten Jahrhunderte strukturell gewirkt hat? Welche Erfahrungen mit der Klimakrise gäbe es? Welche Rollen würden Technologie, Care und nichtmenschliche Lebewesen spielen? In dem Buch Everything for Everyone, also auf Deutsch Alles für alle, entwerfen Emmy O'Brien und Iman Abdelhadi so eine Zukunft. Das Buch trägt den Untertitel An Oral History of the New York Commune 2052 to 2072. Wir blicken gemeinsam in das Buch und steigen gleich in die Erzählung von Belkis Chaudhry ein.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
This is a recording of an interview conducted by Iman Abdelhadi. It is the 22nd of January, 2068. We are in the Tribeca commune in Manhattan, in the home of Belkis' family. Hi, Belkis.
Hi, Iman.
Oh, hello. And what's your name?
That's Hala. They're being shy right now.
Oh, hi. Hi, Hala. How old are you?
Come on, you know the answer to that. They're about 3.
Adorable. Are you and Hala the only ones living in this apartment?
No, I have another nibbling. They are 6. My father and my 2 sisters. My father comes and goes. Ever since Amma died, he likes to stay on the move.
I've heard you do a lot of hosting here in the Tribeca commune.
Yes. TC includes 41 buildings in this neighborhood, organized around a large canteen and meeting hall 2 blocks west of here. We go there for our meals. This building that we are in is mostly used to host travelers who come through the region. It has 11 flexible housing apartments. Our apartment is one of 3 in this building with permanent residents.
41 buildings is huge. It's got to be the biggest commune in the city.
Yeah, one of them. We have 3,500 residents. But our footprint is even bigger because we have a lot of flexible space. All the communes can welcome travelers, refugees, kids on sojourn, visitors, and all that. But we kind of specialize in hosting. When city or borough assemblies aren't virtual, we like to host people here. That's why we spent a lot of time building meeting spaces. We have like 20 large halls, a canteen that can easily feed 3 times our resident population, and lots of flexible space.
You light up when you talk about the commune. Have you been here for a while?
Yeah. I helped set this all up. It's been my heart and soul for the better part of the last decade.
Are you from this area?
No, I'm from Queens. I grew up in Woodside. I first came to this area 12 or 13 years ago to study at a school that was here, BMCC. It stood for the Borough of Manhattan Community College. You were at lunch at the canteen, right? That was that building. That's where the school was.
Oh, yeah. Hard to believe that was a school building.
Yeah, it's gone through a lot of renovation and repurposing. I was part of the student occupation here. And then When we liberated the detention center, I helped set up the Tribeca commune. It's a long story.
I'd love to get into it. But let's start with Woodside first. I want to know more about where you grew up. What year were you born, by the way?
End of 2030 or beginning of 2031? I'm not totally sure. My parents are from Bangladesh. They moved here together in the mid-20s. Abba drove taxis and my mom worked as a nursing assistant. We loved each other, but there wasn't really time for anything but surviving. That was when prices were crazy and we just kept working more and more to get less and less. I started working when I was 12. Abba would take the taxi to a discount store upstate and fill it with canned and bottled drinks. Those were still a thing back then. And I would put them in coolers of ice and sell them on street corners and the park in the summer. Sometimes I would babysit. Other times I'd pick up shifts in some of the restaurants on our block. Anything I could find. Eventually, when I was 17, I started cleaning at Elmhurst Hospital, where my mom worked.
17? Whoa! So you started working at a hospital when Lars 47 hit.
Oh, yep. Exactly. What can I say? I'm drawn to crisis. No, but for real. I learned a lot there about organizing and about collective action. I'm grateful for that time. My mom had already been teaching me about organizing because she was involved in worker and patient strikes that happened throughout the 40s as they were closing public hospitals. Before Elmhurst, she worked at Queen's Hospital. I grew up with all these meetings happening in our apartment, dozens of people crammed in talking about their next action.
Tell me more about that.
So, the workers kept going on strike over pay and patient care. The hospital was turning away patients who couldn't pay or provide insurance. That was pretty much everyone at this point, because the depression was so bad. People could hardly afford food, let alone this insane fucking hospital bills. And we never had huge public investment in hospitals. The system relied on the idea that people or their employers could pay. And when gradually everyone was pretty much out of work, the system had nothing to sustain itself. So yeah, it was definitely an incubator for struggle. One of my favorite direct actions was when workers started sabotaging the billing. Oh yeah.
Das war schon wieder eine Folge von Danke für nichts, in der es um die Arbeitskämpfe von Trans-SexarbeiterInnen ging. Ich fand super inspirierend, als Schotter von dem selbstverwalteten Viertel in Barcelona erzählt hat, in dem SexarbeiterInnen ihre Arbeitsbedingungen selber mitgestalten. Und ich fand auch sehr hilfreich, nochmal so auf den Punkt gebracht zu verstehen, welche Hierarchien es innerhalb von SexarbeiterInnen gibt. Die sogenannte Hurenhierarchie zeigt ja auch auf, strukturelle Diskriminierungserfahrungen beeinflussen stark die Arbeitserfahrungen von SexarbeiterInnen. Der Arbeitskampf muss an unterschiedlichen Orten ansetzen. Dem Bordell, dem Straßenstrich, aber eben auch der Beratungsstelle und SDI-Teststelle, die für Trans-SexarbeiterInnen zugänglich sein müssen. Und physische Orte wie ein Nachtcafé würden ganz praktisch den Arbeitsalltag verbessern. Trans-SexarbeiterInnen könnten dort zusammenkommen. Es gäbe einen warmen Ort mit Dusche und Essen und praktischen Utensilien und einen sichtbaren Ort im Kiez. Ich hoffe sehr, dass der politische Druck in den nächsten Jahren größer wird, sodass bald so ein Café in Berlin-Schöneberg eröffnet werden kann. Kurz nach dem Interview stand ich dann noch mit Schotter im Hof von Radio Blau. Und uns wurde bewusst, dass wir über ein paar wichtige Aspekte nicht gesprochen haben. Daher an dieser Stelle ein kleiner Nachtrag. SexarbeiterInnen arbeiten oft sehr flexibel. Das ist praktisch, weil sie dadurch zu KundInnen Nein sagen können, hat aber auch Kehrseiten. Eine davon ist, dass sie eigentlich nie angestellt sind. Das heißt, sie haben keinen sicheren Stundenlohn, keine Ausfälle bei Krankheit und sind nicht sozial abgesichert. Grund hierfür ist auch, dass es für Bordell- und Stripclub-BetreiberInnen profitabler ist, wenn sich SexarbeiterInnen als selbstständige ArbeiterInnen bei ihnen melden. Auch die Frage der Altersabsicherung und Vorsorge kam auf. Wie wird kollektiv für die Existenz von SexarbeiterInnen gesorgt, wenn sie älter werden, aber keinen Anspruch auf Rente haben? Und wenn Menschen mehrere Jahre in der Sexarbeit tätig waren, was schreiben sie in ihren Lebenslauf? Wie einfach ist ein Wechsel in eine andere Lohnarbeit in einer Gesellschaft, in der Sexarbeit sehr stark stigmatisiert wird? Auf diese offenen Fragen haben wir in dieser Folge keine Antworten gefunden. Dafür aber Einblicke, wie Trans-SexarbeiterInnen sich gegenseitig unterstützen und für ein besseres Leben kämpfen. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links. Folgt uns dafür auf unseren Social-Media-Kanälen, abonniert unseren Newsletter und schaut auf unserer Webseite nach. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort könnt ihr diese und andere Folgen herunterladen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht's gut.
Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, unterstützt von Radio Blau, gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Stiftung Menschenwürde und Arbeit,